Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 21. Januar und Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert, ich bin der Chefredakteur und bei mir sitzt der Kollege
Lars Wichert. Ich bin nur ein Redakteur.
Ja, aber was heißt hier nur?
ohne noch ein Kürzel davor.
Ja, aber dafür bist du ja, wie ich immer so schön sage, der schnellste Age-Grouper der Welt.
Der schnellste Redakteur, das, so könnte man sagen.
Der schnellste Triathlon-Redakteur der Welt oder auch der schnellste Redakteur der Welt, auch das vielleicht. Das können wir nicht ganz hundertprozentig verbrieft sagen, aber bei dem Rest sind wir uns ziemlich sicher. Moin,
ja,
Lars.
Moin, moin. Ja, mit dem Motorsportredakteur will ich mich dann nicht messen.
Oh, ja,
da wird es dann schwer, schneller zu sein.
Da wird auch spitzfindig, wer da so unterwegs ist und hin und her. Ja. Wer wo unterwegs ist, das wollen wir heute mal besprechen, denn es hat sich wieder einiges getan in der Welt des Profi-Triathlons und da gibt es Neuigkeiten zu verkünden oder zu besprechen. Verkündet haben wir sie schon. Aber bevor wir das machen, machen wir zunächst mal ein bisschen Werbung.
Genau, um nämlich fit an der Startlinie zu sein, braucht man mindestens irgendwie ein Toolkit, wie zum Beispiel Training Peaks. Training Peaks ist dein komplettes Toolkit, um deine Triathlon-Ziele zu verfolgen und neue Herausforderungen in diesem Jahr anzugehen. Training Peaks fügt zum Beispiel ständig neue Funktionen hinzu, wie zum Beispiel Training Peaks virtuell, also eine Online-Plattform, Indoor-Cycling-App, die sich nahtlos mit der Training Peaks-App verbindet. So hast du jederzeit die beste Möglichkeit, deine Ziele zu erreichen und für kurze Zeit kannst du dir 15% auf den Premium-Account sichern, wenn du zusammen einen Trainingsplan kaufst. Also einfach einen Trainingsplan raussuchen auf Training Peaks, der dich auf deine Saison vorbereitet und du bekommst den Premium-Account, mit dem du alle Vorteile hast, wie eben auch die Indoor-Cycling-Plattform Training Peaks virtuell. Und ja, das Ganze findest du dann auch nochmal in den Shownotes.
Jawohl. Wir haben ja schon in der vergangenen Woche über die T100-Tour gesprochen und wer da so alles am Start ist, aber das ganze Ding hatte noch Lücken, sagen wir mal so, denn die PTO wählt die Salami-Taktik, aber was soll man sagen, seit heute ist es offiziell, wer alles teilnimmt. Die letzten Vertragsathleten haben schon unterschrieben, schon vor längerer Zeit, aber wurden jetzt mittlerweile auch verkündet. Und ich würde sagen, bevor wir da darüber diskutieren, wer, wie, was und so weiter, machen wir das jetzt einfach mal. Da müssen jetzt alle einmal durch. Wir machen einmal kurz 20 Namen bei den Frauen und 20 Namen bei den Männern. Geht ganz schnell. Aber das muss man trotzdem nochmal, dass man es vor Augen hat. Also bei den Frauen: Taylor Nipp, Ashley Gentle, Julie Deron, Flora Duffy, Lucy Byram, India Lee, Imogen Simmons, Paula Finlay, Taylor Spivey, Kate Waugh, Jessica Learmonth, Laura Madsen, Emma Pellant-Brown, jetzt kommen wir langsam so in den Bereich, wo die News anfangen, Caroline Pohle, Ellie Salthaus, Els Wisser, Martha Sanchez, Grace Tech, Hannah Berry und seit heute ist die Katze aus dem Sack, Lucy Charles Barclay. Das sind die 20 Frauen, die einen PTO-Vertrag haben. Und bei den Männern sieht es folgendermaßen aus. Die 1, Martin van Riel, Kyle Smith, Rico Bogen, Sam Long, Mathis Margeret, Peter Hemerick, Juri Köhlen, Frederik Funk, Hayden Wild, Leo Berger, Vincent Louis, Morgan Pearson, Mika Not, Gregory Barnaby, Justus Nieschlag, Antonio Benito Lopez, Jason West, Nicolas Mann, Menno Kohlhaas und Jelle Gehns.
Ja,
das ist knackig.
Das ist knackig, absolut. Von mir aus können wir gerne mit den Frauen diesmal anfangen. Ich glaube, letztes Mal waren wir ein bisschen andersrum. Vielleicht gleich mit der Katze anfangen, oder? Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht jetzt am Ende, dass Lucy Charles Barclay heute verkündet wurde, weil ich so ein bisschen so den Eindruck hatte, dass sie eventuell ein ähnliches Spiel spielt vielleicht wie Katharina Matthews oder auch Laura Philipp. Ich meine, die Frauen sind in diesem Jahr eben wieder mit der Weltmeisterschaft auf Hawaii vertreten. Also das Prestigerennen, so wie man es sehen möchte. Lucy Charles Barclay hatte ja eigentlich im vergangenen Jahr auch gesagt, sie will die Ironman-Weltmeisterschaft nicht mitmachen, weil eben der Ironman Hawaii für sie das Rennen ist und Nizza sie eigentlich nicht interessiert. Am Ende wissen wir, wie es ausgegangen
dann
ist.
Dann kam die Rolle rückwärts, dann kam wieder die Rolle zurück aufgrund von Verletzungen. Genau.
So ist es. Es
ging ein paar Mal hin und her, was dann letztendlich gemacht werden sollte und dann was gemacht werden konnte. Und dann war die Saison vorbei.
Genau, die Verletzung hat sie mitgezogen, kein Rennen mehr gemacht. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht auch in die gleiche Richtung geht, dass sie sagt, okay, ich setze alles darauf, meinen Titel zu verteidigen. Es ist der Hawaii-Titel, auch wenn Laura Philipp die amtierende Ironman-Weltmeisterin ist. Deshalb, ja, eine kleine Überraschung finde ich schon, dass sie es so straight durchgesagt hat jetzt.
Ja, bei mir war es so einerseits, andererseits. Auf der einen Seite habe ich genau das so gedacht wie du auch, dass sie dann möglicherweise einen anderen Weg wählt durch die Saison, um dann tatsächlich auch den Fokus auf Hawaii zu haben, wie so viele andere dann auch. Auf der anderen Seite war dann, als klar war, als alle Namen genannt worden sind und es nur noch darum ging, ein Mann und eine Frau fehlt noch, konnte man sich auch die Frage stellen, welcher Name soll das jetzt noch sein, der quasi so spektakulär ist, dass man da jetzt noch so ein Theater von machen muss, um den Einzelnen zu verkünden. Und dann war es irgendwie klar, weil eben irgendwie letztendlich das Geheimnis-Duo geht natürlich so ein bisschen verloren, weil wenn man die Liste dann durchguckt und einfach das Ranking durchguckt und weiß, okay, der nächste Name muss jetzt irgendwie aus dem Dunstkreis von denen kommen, die jetzt so in diesen Quali-Modus reinkommen, dann war klar, dass es eigentlich mehr oder weniger auf sie hinauslaufen würde.
Lucy Charles Barkley, ja. Was ist so deine Einschätzung dann für die T100-Serie, wenn sie jetzt wieder genesen ist? Also sie wird ja jetzt auch schon dann wieder einen extrem langen Zeitraum haben, wenn sie ihren ersten Start hat. T100 London war ihr letztes Rennen, wo sie aufgegeben hat, schon mit Vorsichtsmaßnahmen auf Nizza. Nizza musste sie dann eben, wie gesagt, die Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts machen, ja. So ungefähr. Vorher hatte sie zwei Rennen, T100 Miami, zweite geworden, hinter India Lee und Singapur wurde sie auch zweite, also zwei T100 Rennen, bei denen sie eben auf dem Podium stand, in Singapur hinter Ashley Gentle, als erste auf die Laufstrecke gegangen, aber eben als zweite angekommen, weil Ashley Gentle ja wahrscheinlich oder mit den Bedingungen doch am besten klarkam, aber wie schätzt du das ein, wenn man jetzt guckt, 16. Juni ihr letztes Rennen mit dem Ironman Nizza und vielleicht nicht ganz so mit der Dynamik, wie sie jetzt dann Richtung Ende der Saison dann bei der T100 dabei war?
Ich glaube, also ich schätze ihre Chancen und ihre Ambitionen da extrem hoch ein, weil wenn man sich anguckt, dass sie schon gerade im letzten Jahr beim Auftakt in Miami und dann auch in Singapur waren das eigentlich beides Rennen, die sie aufgrund ihrer Verletzung, die sie sich ja davor beim Ironman Hawaii zugezogen hatte, als sie Weltmeisterin geworden ist, da eigentlich überhaupt gar keine Erwartungen hatte. Ne? Und eigentlich war sie davon überrascht, wie weit sie schon ist. Und in beiden Rennen hat sie auf jeden Fall ja geführt. Ne? Also es ist sehr gut durchgekommen und wurde dann eben nicht, was man dann irgendwie gedacht hat, naja gut, okay, nach dem Schwimmen ist sie halt vorne, Radfahren kann sie auch, aber dann wird sie auf jeden Fall richtig durchgereicht. Das ist dann bei beiden Rennen nicht passiert. Und dass sie das geschafft hat, sich da vorne schon so weit, das zeigte schon, wie gut sie eigentlich da schon in Form war. Überraschend gut eigentlich. Und ja, die Verletzungshistorie dann durch die Saison, ich glaube, das hat sie hat ja schon des Öfteren mal Verletzungen mit sich rumgetragen und die sie auch langfristig außer Gefecht gesetzt haben und sie kam eigentlich immer dann, wenn sie wieder kam, wieder auf dem hohen Niveau zurück und musste sich nie lange eingewöhnen und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich, dass, also für den Fall, dass ihr das jetzt gelungen ist, dass sie wirklich gezielt trainieren konnte, dass sie das alles überwunden hat, dass das keine Rolle mehr spielt, müssen wir uns ja nur noch wenige Monate gedulden, um zu sehen, wo das hinführt. Und ich glaube, dass sie da oben auch wieder ansetzen wird. Weil ich glaube auch tatsächlich, dass sie, und ich meine, nimm auch London, war sie auch vorne, ist in Führung liegend ausgestiegen, glaube ich, damals. Ne?
Da war sie auf jeden Fall mit dabei. Also bei Miami war es ja so, dass sie mit India Lee so ziemlich zusammen Fahrrad gestiegen ist, India Lee dann so die Lücke zugelaufen ist, also es war noch ein bisschen Abstand dazwischen. Ja. Ich würde sagen, in Miami war das die Feldtiefe auch nicht ganz so stark wie dann bei den weiteren Rennen. Also da, ja, also wenn man sich die Strengths of Field anguckt schon, aber so Julie Diron hat gefehlt, die kam natürlich erst in der zweiten Hälfte. Ashley Gentle hat gefehlt, Anne Haug war auch nicht dabei. Also es sind schon alles Namen, die auf der Laufstrecke ihr dann hätten noch gefährlicher werden können, als es jetzt vielleicht so der Fall war mit den Athletinnen, die so am Start waren. Nichtsdestotrotz würde ich
sind
auch
sind ja immer genug, ne? Das ist es ja irgendwie, wenn ich dann so an Paula Findlay erinnere ich mich, ich erinnere mich noch an Holly Lawrence, die schon schwanger war, aber noch noch am Start, wenn ich es richtig sehe. Ja.
Ja, genau, dritte wurde sie. Da kann man natürlich auch sagen, die ersten Monate der Schwangerschaft ist die Frau dann am leistungsfähigsten. Also vielleicht hat es ihr wirklich ziemlich genützt dabei, bis auf den dritten Platz vorzukommen.
Da steht ja auch, kurzer Seitenausflug, da steht ja auch ein Comeback an bei ihr, ne? Also in diesem Jahr.
So ist es auf jeden Fall. Also sie wirkt, auch wenn man Instagram verfolgt, auf jeden Fall schon sehr fit. Hat ja auch während ihrer Schwangerschaft weiter trainiert. Also da kann man schon gespannt sein, wie da der Übergang geht. Ich meine, einige Frauen haben schon extrem gut bewiesen und gezeigt, dass nach der Schwangerschaft eben auch noch mit ihnen zu rechnen ist und man Ironman-Weltmeisterin werden kann.
Ja, es ist bei ihr ja tatsächlich auch noch spannend, wo da eben da, was da möglich ist auf der Langdistanz, ne?
Ja.
Also das steht ja auch noch aus.
Absolut. Aber ja, genau, bei Lucy Charles glaube ich auch. Also einfach durchs ihr, sag ich mal, Schwimmen und Radfahren ist sie eh immer dabei, kann man so ein bisschen sagen. Und wenn man sich eben die Rennen anguckt, hat sie, obwohl sie so ein Ticken vielleicht immer langsamer eingeschätzt wird beim Laufen, finde ich, hat sie da zweimal die drittschnellste Zeit hingelegt. Also ist auf jeden Fall nicht so, dass man da sagt, okay, da wird sie auf jeden Fall auch von den schnellen Frauen eingeholt, weil sie einfach da eine gewisse Dynamik mitgehen kann.
Ja, also den Fehler mache ich seit ihrer WTCS auf den Auftritten da in Leeds nicht mehr, dass ich das irgendwie denken kann, wie sie sich da in den Top 5, glaube ich, dann bewegt hat. Das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also und da geht es ja wirklich nochmal anders zur Sache. Von daher, ja, T100 ist, glaube ich, was, und das weiß sie auch, was ihr liegt. Und ich meine, alleine durch die Möglichkeiten, die sie hat, diese Rennen zu gestalten, weil sie halt einfach da den Schwimmvorteil rausholen kann, ist das was, was ich gut nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, offensichtlich hat man sich geeinigt, es scheint kein böses Blut irgendwie zurückgeblieben zu sein, dahingehend, dass sie ja eigentlich als großes Gesicht der Serie verkündet wurde und sie gesagt hat, sie konzentriert sich auf nichts anderes und dann eben doch umgeswitcht ist und gesagt hat, nee, ich will doch WM machen, Ironman WM. Das scheint kein Grund gewesen zu sein, zu sagen irgendwie so, naja, die wollen wir jetzt nicht mehr groß feiern. Das haben sie gemacht, die haben sie aus dem Hut gezaubert als letzte Athletin. Ja, und damit macht sie die 20 voll.
Aber was bedeutet es jetzt für Hawaii? Wird sie ihren Titel verteidigen? Also der Zeitplan der T100 im kommenden Jahr ist ja schon nochmal enger gestrickt, als er in der vergangenen Saison war. Sie müsste auf jeden Fall ihren Startplatz validieren, dadurch, dass er als Ironman-Weltmeisterin noch mit dabei ist von vor, oder ist sie nicht mehr?
Ich meine, sie war die Erste, die nicht
mehr. Die nicht mehr in den Zeitraum fällt.
Ja, das ist jetzt
jetzt sind wir hier auf Glatteis.
Jetzt sind wir auf Glatteis. Das haben wir vorhin aber schon festgestellt. Es wurde ja einiges umgestellt und über die Corona-Zeit, wer muss validieren, wer für wen reicht noch ein 73-Rennen und das war ziemlich klar. Ab jetzt ist es ja auf jeden Fall so, dass nur die Weltmeisterin und der Weltmeister und alle anderen müssen sich qualifizieren, also nicht nur validieren. Und ich bin mir ihr nicht ganz sicher, ob ihr Titel ihr noch quasi das Recht gibt.
Also ich bin der Meinung, dass sie noch mit dabei ist.
Sie gehört noch quasi zu denen wahrscheinlich, ne?
Sie gehört noch zu denen.
Ja, wir finden das natürlich raus, nicht mehr jetzt.
Nee, ich glaube, sie ist diejenige, die nur noch validieren muss, aber das bedeutet ja trotzdem, noch ein Rennen irgendwie einschieben muss. Und es bedeutet auch, dass sie zwischen dem Finale zwischen der T100-Saison und dem T100-Finale auf jeden Fall dann noch Hawaii macht. Sind ja jetzt auch Sachen, wenn man da oder auch ein Rennen, wenn man da hinschielt, dass es nicht unbedingt leicht ist, danach eventuell nochmal so den Fokus zu finden. Siehe Magnus Dietleff, der in Hawaii alles rausgehauen hat und dann ein paar ja, Wochen später doch auch ein bisschen Mühe hatte, da richtig Fuß zu fassen.
Ja, wobei der natürlich arg Pech hatte, ne, mit seiner Sattelstütze da. Ich glaube, wenn er das nicht gehabt hätte, das wäre schon, glaube ich, da hätte er nochmal alles rausgequetscht, um da vorne noch mit an Start gehen zu können, um den Ausgang des Rennens noch irgendwie weiter zu beeinflussen. Ja, aber klar, der Kalender ist schwieriger geworden. Wir wissen ja auch noch nicht komplett, wie die T100-Saison aussehen wird. Das sind einige Rennen sind schon benannt. Einige brauchen noch einen Termin. Das ist ja auch nicht ganz einfach, dann da zu sagen. Also solche Rennen wie Ibiza zum Beispiel sind noch nicht terminiert. Lake Las Vegas ist noch nicht terminiert. Dubai hat einen Termin am 15. 16. November. Aber da fehlen ja noch welche. In der Anzahl, die es dann werden sollen, das ist immer von 9 oder 10 die Rede. Ja, da sind wir noch nicht. Wir sind erst bei 6, 7. Und ja, das muss man dann am Ende mal sehen. Und was gar nicht nur das Ende der Saison spielt dabei eine Rolle, sondern auch der Anfang. Denn das erste T100-Rennen ist in Singapur. Und das kann ich nicht hundertprozentig verifizieren, aber ich habe gehört, dass man wohl großen Wert darauf legt, dass auch der Auftakt ein richtiger Knaller wird und dass die Athletinnen und Athleten da sein müssen in Singapur. Dafür spricht, dass man auch bei ganz vielen Namen, die wir gleich noch besprechen, auch schon sieht, dass sie in wärmere Gefilde unterwegs sind oder da schon sind, um zu trainieren, um die Hitzeanpassung hinzukriegen und so weiter und so fort. Denn das ist natürlich so eine Sache, wenn du, nehmen wir mal eine Athletin, deren Name jetzt nicht gefallen ist, so wie Cat Matthews, die auch ein Validierungsrennen braucht auf jeden Fall, deren großes Ziel ist, sie will Weltmeisterin werden auf Hawaii. Das jetzt, so wie ihr das letztes Jahr gelungen ist, das, und das hatte sich schon angedeutet, das wird nicht mehr möglich sein dieses Jahr. Wir kennen die Vertragsdetails nicht genau, wir wissen auch nicht, ob alle die gleichen Verträge haben, da schweigt sich die PDO auch so ein bisschen aus. In der Vergangenheit scheint es so gewesen zu sein. Ob das immer noch so ist, ob das die gleichen Verträge sind, die es letztes Jahr gab oder ob da die Zügel angezogen wurden, das wird sich noch rausstellen müssen in den nächsten Wochen. Aber sollte das so sein, dass man in Singapur starten muss, um Vertragsathletin zu sein, dann ist das natürlich für die Saisonplanung, die irgendwann, dann ist das schwierig, weil das ist nicht so ein Rennen, wo man dann einfach nur, das ist Reisestress, das ist Kohle, das ist Hitzeanpassung, weil sonst braucht man da im Prinzip nicht hinfahren, das ist halt einfach zu krass, um da sich einfach abschlachten zu lassen, da hat dann ja auch irgendwie keiner Bock drauf, glaube ich, und das aber einzuschieben und dann vielleicht aber einen frühen Ironman machen zu müssen oder zu wollen, ja, um einfach die Quali sicher im Sack zu haben, wenn man sagt, mein großes Ziel ist im Oktober. Das ist schon alles nicht so einfach. Deswegen glaube ich tatsächlich, und das haben wir ja in der letzten Woche schon angerissen, glaube ich, dass da so das so ein bisschen weiter auseinander geht. Und das wird aber spannend, wie Lucy Charles Barkley das angehen will.
Ja, es ist schon sehr spannend. Also gefühlt würde ich sagen, ist so der beste Zeitraum, um irgendwie vielleicht noch eine Qualifikation über die Langdistanz oder eine Validierung irgendwie einzusagen, ist zwischen Singapur und Frankreich, also French Riviera. Das ist ja von April bis Juni. Da gibt es ja auf jeden Fall nochmal irgendwie so die Möglichkeit, ein paar Langdistanzrennen irgendwie mit einzubauen, wo aktuell noch keine Rennen hingelegt sind. Wir wissen ja jetzt nicht, wie du auch gesagt hast, mit Ibiza oder Las Vegas, wann die kommen. Gerade auf dem Punkt, wenn man sich Singapur anguckt und da so die Erwartung hat, dass alle Athleten oder alle Vertragsathleten möglichst am Start sind, dann ist es ja auch schon mal ein deutlicher Wandel im Verhältnis zur letzten Saison. Also da war ja Miami und Singapur und da war es ja so, dass viele Athletinnen und Athleten einfach schon im Vorhinein gesagt haben, aufgrund der klimatischen Bedingungen und des Stress für den Körper, Reisestress etc., werden wir das auf jeden Fall nicht machen und erst später in die Saison einsteigen. Emma Pellin-Brown zum Beispiel hat es mit Miami versucht, wusste da schon, dass sie ja Probleme haben wird. Ist auch ausgestiegen. Singapur hat sie erst gar nicht angenommen. Das heißt, da wird es ja schon für ja einige eine sehr, sehr große Herausforderung direkt zum Anfang der Saison kommen.
Ja, Genau, Laura Philipp war auch noch so ein Beispiel, die es ja wirklich, die es ja geschafft hat, in einer fantastischen Gesamtleistung sich so zu fokussieren auf dieses WM-Rennen in Nizza. Und zu diesem Plan gehörte halt eben auch der sehr späte Einstieg bei den Tier 100 und die da auch gleich von Anfang an das alles nicht gemacht hat. Und sollte es so sein, das gilt es noch zu verifizieren, dass es tatsächlich die Verträge auch so vorsehen und davon kann man fast ausgehen, dass die, ja sagen wir mal, die Schrauben dahingehend ein bisschen angezogen wurden, dass man halt auch mehr Rennen machen muss, dass man bestimmte Rennen auch machen muss, eben, dass man da sein muss, damit eben dieses Dilemma, was wir ja dann auch, sagen wir mal so, in der Bewertung auch oft angesprochen haben, dass wir gesagt haben, naja, okay, es gibt Rennen, wo mehr Profis davon Gebrauch machen, zu sagen, irgendwie, ich muss ja nicht alle machen als andere. Und das gewichtet natürlich auch die Rennen so ein bisschen gegeneinander. Und das kann ja nicht im Interesse der PTO sein, dass man sagt, irgendwie so, ja, okay, bei einigen Rennen ist dann sozusagen die B-Prominenz da und wir vergeben unfassbar viele Wildcards. Und auch das wird spannend, wer denn sowas noch annimmt dieses Jahr und sagt irgendwie so, jawohl, das mache ich. Weil es gibt ja ein paar Athleten, über die wir auch gleich noch sprechen, gerade bei den Deutschen, die letztes Jahr da große Hoffnung drauf gelegt haben und immer gesagt haben, so ja, okay, meine Saison besteht eigentlich mehr oder weniger darauf zu warten, dass ich eine Wildcard kriegen kann und dann gebe ich Gas. Das wird, glaube ich, dieses Jahr alles anders sein, weil es natürlich auch sichtbar wurde dieses Jahr, wie lukrativ auch die Pro Series, die Ironman Pro Series sein kann. Und der ein oder andere wird sich vielleicht sogar dahingehend gewundert haben, dass er gesagt hat, irgendwie so, ich bin da eigentlich mehr zufällig in der Wertung auf einmal da ganz schön weit oben reingekommen und ja, bin auf einmal da in den Top Ten oder so, ne? Und was wäre denn möglich gewesen, wenn ich mich da voll drauf konzentriert hätte?
Aber da stellt sich so ein bisschen die Frage für mich, wenn man jetzt eben dieses Gesamtfeld der T100-Athleten und Athletinnen anguckt, da ist ja schon so, dass viele, die mit einer Wildcard irgendwie in der vergangenen Saison reingestartet sind, jetzt komplette Vertragsathleten sind.
Ja.
Und wenn es jetzt so ist, dass die Daumenschrauben für die Athleten einfach nochmal enger gezogen werden, da gesagt wird, okay, ihr müsst auf jeden Fall bei den Rennen dabei sein, natürlich wird es ab und an mal irgendwelche Krankheitsausfälle geben oder so, das kennen wir ja immer, auch wenn es bei der Ironman-Weltmeisterschaft so ist, dass da ein Feld von, weiß ich nicht, wie viel Top-Athleten da ist, dann wird es ja schon immer so sein, dass mindestens irgendwie ein, zwei ausfallen. So wird es ja wahrscheinlich über die gesamte Saison
ja,
auch
natürlich
sein.
Ja.
Dennoch stellt sich dann die Frage, ob es überhaupt so die Möglichkeit gibt, für eine Wildcard in dieser Saison dann so gut durchzustechen, wie es jetzt funktioniert hat. Also,
ja.
Jelle Giens, Justus Nieschlag, der erste, dem es gelungen ist, war ja der Holländer, jetzt helf mir.
Juri Köln.
Juri Köln, genau. Das sind ja einfach so die Namen, die da komplett mit reinspielen, die eben über ihre Wildcard einfach die Chance genutzt haben und da komplett den Sprung reingeschafft haben.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Interesse der PTO war, ne? Dass dann auf einmal die Wildcard-Athleten diejenigen sind, die die Serie dominieren. Denn verkaufen willst du ja, die besten 20 der Welt treten gegeneinander an. Und immer wieder die gleichen Leute. Und nicht irgendwie, ja, wir haben dann, weil so viele Absagen waren, haben wir irgendwelchen Leuten Wildcards gegeben, die haben zugegriffen und dominieren auf einmal die Serie. Das ist ja nicht das Storytelling, was dahinter stehen soll. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Leute, die sich entschieden haben, die Serie zu machen, das ganz bewusst gemacht haben dieses Jahr und gesagt haben, okay, ich kann vielleicht noch rechts und links nochmal das eine oder andere machen, aber der Fokus muss tatsächlich jetzt hier auf der Serie liegen.
Also wird es definitiv schwieriger werden, einen Schritt in die T100-Saison 2026 zu kriegen, weil es einfach ein sehr erlesener Kreis sein wird.
Da gehe ich von aus und letztendlich wird man das dann immer sehen. Man wird auch sehen, was so Athleten, und da sind wir vielleicht, haben wir hart gesprungen hier irgendwie bei den Männern fallen mir da zwei besonders prominente Namen, sind halt eben Sam Lato und Magnus Ditlev oder auch Gustav Iden und Christian Blumenfeld, die ja keine Ambitionen oder was heißt also keine Ambitionen hatten, zum Teil hatten sie keine Wahl, weil sie überhaupt gar nicht in Betracht gekommen wären, wobei vielleicht wären sie für Hotshot-Verträge in Frage gekommen, das wissen wir nicht, aber nicht über ihre Quali, das ist bei den Norwegern so, aber Magnus Ditlev und Tim Laidlaw hätten die T100 ja machen können dieses Jahr und haben sich beide bewusst dagegen entschieden und da wissen wir ja aber auch noch nicht, ob das bedeutet auch, dass sie nicht trotzdem irgendwann mal ein Rennen machen würden, wenn sie gefragt würden. Ist ja theoretisch möglich.
Ist theoretisch möglich. Da ist so ein bisschen die Frage, inwiefern da dann die T100 oder die PTO wirklich vielleicht manche Sachen persönlich nimmt, wenn da der Vertrag abgelehnt wurde, ob es da auf die Schiene geht oder ob da weiterhin dann wirklich das Sportliche im Fokus steht. Ist auf jeden Fall spannend, finde ich, weil es da nochmal eventuell eine größere Selektion geben kann in Richtung des kommenden Jahres. Eben, wie gesagt, mit Kai Smith, Justus Nieschlag, Jelle Gehens, Juri Keulen sind einfach echt vier Athleten schon mit dabei, die mit einer Wildcard dieses Jahr komplett überzeugt haben.
Ja.
Und wie es dann Richtung nächsten Jahr ist, ob es da auch Athleten gelingt, so auf der T100-Tour als Wildcard zu überzeugen, ist natürlich dann eine ganz andere Sache und spannende Sache. Jemand, der zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Männern bleiben, aus deutscher Sicht eben nicht über so eine Wildcard komplett seine Leistung gezeigt hat, ist Nicolas Mann, der aber einfach wahrscheinlich über das gesamte Auftreten, über das Racing, was er am Anfang des Jahres gezeigt hat, auch einfach der PTO auf den Bildschirm kam und gezeigt hat, hier, wir haben hier einen jungen Athleten, der extrem gut racen kann und auch für Furore sorgt.
Auf jeden Fall. Der für einen Sprintfinish gut ist. der passt da einfach richtig, richtig gut rein, ne? Das glaube ich schon. Also und da passt das dann auch so zu seiner Entwicklung, glaube ich, zu sagen. Irgendwie so, ja, habe ich jetzt richtig Bock, mich dem zu stellen. Weil, das wissen wir natürlich auch, wenn du eine Serie verfolgen willst, dann musst du eigentlich Langdistanzpunkte sammeln. Das wissen wir ja bei der Pro Series, dass du da eigentlich drei Langdistanzen, die du einbringen kannst, auch einbringen musst, wenn du eine Chance haben willst, um das Ding da weiter oben abzuräumen. Ansonsten wird es echt schwer und eigentlich unmöglich, muss man sagen.
Unmöglich kann man schon fast sagen.
Das kann man so sagen. Und wenn du aber diese Ambition überhaupt gar nicht hast und sagst irgendwie so, naja, das muss ja nicht so sein, du kriegst jetzt hier die Chance, in so einer Serie dich zu zeigen, das ist doch eine richtig starke Gelegenheit für ihn.
Ja, also ich meine, er hat Ironman Mallorca hat er ja, oder 73 Mallorca hat er gegen Jan Strattmann im Sprint gewonnen, beim Ironman 73 Les Sables d'Olonne hat er einfach gezeigt, welche Klasse er hat und hat dann auch eigentlich so dieses zweite Pro-Series-Rennen über die Mitteldistanz in Europa direkt gewonnen und sich da auf einen Stand gehoben, dass er auch Juri Keulen zum Beispiel geschlagen hat, der da ja schon sein erstes PTO T100-Rennen gewonnen hatte. Rico Bogen hat er hinter sich gelassen. Das sind dann wirklich so Rennen, mit denen er gezeigt hat, hier, guckt mal auf mich. Und da hat er ja auch schon gesagt, natürlich könnte er auch irgendwie so das dritte 73-Rennen nehmen, das für die Pro Series irgendwie in Frage kommt, aber eine Langdistanz wird er niemals machen und damit, wie du sagst, hat er gar keine Chance aufs Gesamtranking. Las Vegas ist er dann als Wildcard-Inhaber gestartet, also hat er auf jeden Fall schon mal T100 Luft geschnuppert, wurde der Achter. Er hat auch einige Vertragsathleten hinter sich gelassen und hat da, glaube ich, auch schon so das erste Mal gesehen, wie es ist, wenn man da auf allerhöchstem Niveau mit dabei ist. Und er ist ja auch einer, der eigentlich so ein sehr ausgewogenes Stärkenprofil mitbringt, gerade auch vielleicht mit so einer kleinen Spitze über das Radfahren und Laufen. Genau, also da ist auf jeden Fall aus deutscher Sicht dann eben so der Erste, der nicht als direkter Vertragsathlet, sondern eben als in der zweiten Gruppe der Vertragsathleten dann oder einer der Athleten wie Frederik Funk oder Rico Bogen, die sich eben durchs Gesamtranking der T100 Tour qualifiziert haben, ist eher so der Erste, der quasi da mit in die Riege kommt, die eben die Verträge bekommen haben, die außerhalb der Top 10 sind.
Ja, genau, die von dir angesprochenen, da ist im Prinzip ja auch alles gesagt, da hat man ja gesehen, zu was sie in der Lage sind in der T100, ne, und deswegen sind sie da auf ihren Platzierungen auch gelandet, das wird sich nicht groß ändern, die haben sofort zugeschlagen und haben die Verträge unterschrieben. Das wären die ersten drei sozusagen mit Nicolas Mann, aber es gibt ja noch mehr. Wir haben es vorhin, die Namen haben wir gehört. Mika Not ist jetzt auch mit seinem Vertrag ausgestattet, der ihm ja möglicherweise schon oder im letzten Jahr gut getan hätte irgendwie so. Da wurde, hat auch viel Pech gehabt, ne, mit Verletzungen und Unfällen und Krankheiten und so weiter. Das hat alles so ein bisschen gestottert dann am Anfang seiner T100-Karriere oder bei der Pro Series damals ja noch. Und das kann ich mir aber auch vorstellen, dass das, wenn das jetzt der Fokus da deutlicher drauf gelegt wird und so, dann ist das schon auch, ja, das ist eine richtig gute Spielwiese für ihn.
Komplett. Und wenn du dir anguckst, wie sein Aufstieg bei der T100-Tour im vergangenen Jahr war, Singapur 6., San Francisco 5., Ibiza 3., das heißt, es sind nur noch 2 Rennen, dann haben wir einen deutschen Sieger beim T100-Rennen. Aber ich glaube schon, dass eben auch ein Mika Not wie wir letzte Woche auch schon besprochen haben, eine extreme Motivation hat. Auch einfach das, was sich bei ihm im Umfeld über die Sponsoren geändert hat. Er ist ja jetzt Red Bull Athlet, gleichzeitig auch jetzt schon im Trainingslager in Namibia. Also er ist auf jeden Fall einer, der auch komplett auf diese Tour passt und von diesem Stärkenprofil, wenn man sich eben so diese Deutschen anguckt, die noch mit reinkommen, Nicolas Mann, Mika Not, Justus Nieschlag wäre dann so der Nächste, die bringen alle ein Profil mit, wo sie vorne im Rennen schon dabei sein können, die alle so was Verschmitztes, finde ich, mitbringen, was diese Renndynamik angeht. Also da ist nicht so, ach, ich verstecke mich mal, sondern alle haben schon ab und an mal so das Messer dazwischen den Zähnen, so wie Rico Bogen auch, die dann die Gunst der Stunde nutzen und sagen, okay, jetzt versuche ich es.
Und Frederik Funk muss das machen auf dem Rad auf jeden Fall, um seine Stärke da irgendwie voll durchzubringen, ne? Da vorne zu sein. Also, und jetzt haben wir ja alle Namen genannt und ich meine, 5 von 20 sind Deutsche da bei den Männern. Das ist schon ganz schön krass. Also, da wird aus deutscher Sicht immer eine Menge los sein und du hast es auch gesagt und auch ja nicht mit so schlechten Aussichten.
Also ja, wenn du ganz normal die Ergebnisse aus den vergangenen Jahren nimmst, dann kannst du ja schon sagen, dass die 5 auch unter den Top 10 locker immer mitspielen können. Also das ist eine enorme Dichte oder Stärke, was die deutschen Athleten da mitbringen. Und in so einem Gesamtfeld von den Top 20 Athleten auf der T100-Tour, ja, mega interessant macht und auch für richtig würzige Rennen sorgen kann.
Ja, also was natürlich aber trotzdem, was man da im Blick haben muss, ist natürlich setzen sich diese Top 20 echt komplett anders zusammen als in der letzten Saison. In welche Richtung das gehen wird, das wird man nochmal sehen. Also langsamer wird es, glaube ich, nicht. allein durch die, und das haben wir ja schon besprochen, durch die Hotshots irgendwie, ne, die Kurzdistanz-Würze reinbringen, aber selbst dann auch, ein paar haben wir schon angesprochen, haben wir schon gehört, solche Leute wie Gregory Barnaby zum Beispiel, exzellenter Läufer, der eben die Pro Series gewonnen hat. Auch Jason West hat wieder einen Vertrag gekriegt, so weißt du, der uns schon so viel Spaß gemacht hat, da mit seinen Aufholjagden, der immer für den besten Lauf gut ist, wenn er denn das irgendwie dieses Gesamtpaket zusammenbekommen würde. Man kann die Namen aufzählen. Sam Long, der, ich tue mir so schwer, bei dem von einer schlechten Saison zu sprechen oder von einer nicht so guten Saison, weil die war ja, stellenweise war die ja fantastisch und auch wie er abgeräumt hat, ne? Also sowohl dann im PTO-Ranking am Ende des Jahres, als auch jetzt letztendlich hier wieder locker Athlet geworden, also hat es absolut geschafft, da konkurrenzfähig zu sein. Was ihm halt fehlt, ist der überragende Sieg, so, ne? Das, aber ansonsten bringt der auch alles mit und da, wenn man sich da anguckt, was da für ein Auf und Ab in der letzten Saison war und irgendwie, ah, ich mache die Pro Series, nein, aber ich bin vorher noch, bin ich ganz stark noch in Chile und gewinne und dann fange ich ganz früh an in der Saison und dann will ich irgendwie, aber nee, Ironman mache ich nicht, dann habe ich mich schon angemeldet für Australien, nee, aber ich fliege doch nicht hin, ich mache wieder das andere, dann versuche ich es nochmal in Frankfurt mich zu qualifizieren, schaff's aber nicht und hänge dann irgendwie am Ende hinterher und ein riesen Auf und Ab. Aber trotzdem hat er es geschafft, irgendwie konkurrenzfähig zu sein und super Ergebnisse abzuliefern. Wie gesagt, für ganz vorne hat es dann letztendlich seine Aufholjagd nicht gereicht. Aber solche Leute oder wie Jason West oder Antonio Benito Lopez, der auch oft so diesen Geheimfavoritenstatus mittlerweile so schon doch auch bekommen hat, wo das auch noch so richtig, der große Knall noch fehlt, so Das sind alles, alles Namen zu denen, die ja schon in den Wochen davor diskutiert wurden, wie Morgan Pearson, wie Vincent Louis, wie Leo Berger, Hayden Wild. Also das ist schon ganz schön spektakulär, was da am Start ist. Zu den, ja, zu den Etablierten, wie Juri Kolm, auch Peter Hemmerich, der ja ganz lässig da reinmarschiert ist in seinen Vertrag sozusagen, ne? Darf man auch niemals unterschätzen. Kyle Smith, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Oder der Weltmeister, Martin van Riel.
Der hat auf jeden Fall so die Bürde, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen, so aus der Premierensaison in die zweite Saison mit reinzunehmen. Alle werden wahrscheinlich schon an seinem Stuhl rütteln. Man weiß, es ist leichter nach oben zu kommen, als oben zu bleiben. Aber ich glaube, Martin van Riel bringt da einfach von der olympischen Distanz und auch von den ja, der Erfahrung der Olympischen Spiele schon da so eine gewisse Lockerheit und ein Wissen mit, wie es ist, auch weiter oben zu bleiben oder sich dagegen die anderen durchzusetzen. Das, was du sagst mit den Aufholjagden und so, ich glaube, da ist schon Sam Long einer, der dann noch mehr mit reinspielt und für noch mehr Dynamik sorgen kann als ein Jason West. Bei Jason West muss schon viel passen, dass er nach dem Radfahren nicht zu großen Rückstand hat.
Ja, das
hat.
Muss also, komplett anders werden. Also, genau, ne, sonst kannst du dann, natürlich kannst du dann immer noch respektabler Vierter oder Fünfter werden, aber eben nicht mehr ganz vorne landen.
Irgendwie. Ja, aber selbst Vierter oder Fünfter.
Wird immer schwerer, ja.
Genau, da läuft er ja dann schon wieder in dem Bereich, wo er auch in die Kamera kommt oder ins Bild kommt. Aber so wie es jetzt in der vergangenen Saison teilweise war, mit Singapur 14., San Francisco 17., da hat er teilweise auch super Läufe gehabt und kratzt da irgendwie dicht an der Bestzeit dran. Oder San Francisco zum Beispiel läuft er die schnellste Zeit des Tages mit einer 59,43. Also ist der Einzige, der unter einer Stunde bleibt. Aber er kommt damit einfach nicht auf die Bildfläche, weil der Abstand zu groß ist. Und dann ist so die Frage, ob so ein Athlet dann nicht für diese Serie dann auch schon wieder fast uninteressant wird.
Ja, aber ich glaube, der hat, wie sagen die Amerikaner, Chip on his shoulder. Der will unbedingt beweisen, dass er da reingehört und dass die letzte Saison nicht das war, was er sich vorgestellt hat. Und das kam ja ein Stück weit für ihn auch überraschend, weil er eigentlich gedacht hat, er ist viel weiter und konnte es dann letztendlich dann nicht zeigen. Ja, und ein Name, den wir bisher nur so mehr oder weniger am Rand erwähnt haben, ist Jelle Gaines, ne? Der jetzt ja der letzte war, der verkündet wurde, und da gibt es ja überhaupt gar keinen Zweifel daran, zu was er imstande ist. Der erste, der überhaupt Martin van Riel gefährlich werden konnte, die erste Niederlage beigebracht hat in Las Vegas und der danach die 73 WM in einer Art und Weise gewonnen hat, die immer noch
nachklingt.
Ja, also die immer so spektakulär war, dass man einfach sagen konnte, so, puh, wie schnell soll das eigentlich alles werden? Ja.
Also er wird auch der einzige Athlet sein, der ungeschlagen als T100-Athlet in die neue Saison kommt. Ne? Also er hat ein Rennen gemacht, hat das eine Rennen gewonnen gegen den Weltmeister, gegen seinen Freund Martin van Riel. Also der wird da auf jeden Fall schon wissen, wie der Hase läuft, und hat da auch ein ganz klares Ziel vor Augen.
Ja. Und wer sich immer noch fragt, wer ist eigentlich dieser Jelle Gaines und wie tickt der, der sollte unbedingt in dieser Woche zum Kiosk gehen und sich die neue Ausgabe der Triathlon besorgen, denn da gibt es ein Porträt von unserem Kollegen Jan, der mit ihm gesprochen hat, und der zeigt, wie er tickt und wie er den Übergang von den Olympischen Distanzen und von der Kurzdistanz eben in diese Saison umsetzen will, wie er das ihm das gelungen ist und was er sich vorgenommen hat. Und das ist sehr, sehr lesenswert, weil ich finde, das war bisher, und das ist ja, geht ja vielen Kurzdistanzathleten so, dass quasi in diesem, ja, ich finde, viele von denen kriegen erst so ein richtiges Profil, wenn sie dann nur noch für sich unterwegs sind und nicht mehr mit dem Ländereinteiler, ne? Sondern wenn sie wirklich einfach sagen können, okay, jetzt geht's hier wirklich nur noch um auf meine Kappe, und ist eigentlich auch egal, auf welcher Distanz, dann, ob es dann Mitteldistanz ist oder ob es dann halt wirklich dann auf die Langdistanz da ist. Natürlich machen wir uns nichts vor, es ist das größte Prestige, das kann man, glaube ich, schon so sagen, mit der Ironman WM. Ja, da ist auf jeden Fall richtig, richtig viel Musik drin bei den Männern. Jetzt haben wir auch ganz schön lange da über die Männer gesprochen.
Und vor allem sind wir von den Frauen zu den Männern abgeschweift, weil wir über Laidlaw und Ditlev da drauf gekommen sind, die eben zwei Prominente sind, die ja den Platz eben nicht angenommen haben, sondern sich da komplett auf die Ironman-Weltmeisterschaft fokussieren. Bei den Frauen ist es jedoch so, dass es eine deutsche Athletin gibt, die sich komplett, oder was heißt komplett, die sich auf jeden Fall auf die Team 100 Tour konzentrieren kann und auch die einzige deutsche Athletin ist, die einen festen Vertrag hat.
Ja, Caroline Pohle, von ihr ist die Rede und es war, obwohl sich das eigentlich fast schon so ein bisschen angedeutet hat, möchte ich sagen, irgendwie so, ne, wenn man überlegt hat, na, wenn es jetzt in der nächsten Saison so viele Rennen gibt, werden dann so Athletinnen wie Laura Philipp und Anne Haug da zuschlagen sozusagen? Die Antwort ist nein. Caroline Pohle hat es angenommen und ja, ist somit die einzige deutsche Frau. Du hast es gesagt und das ist so ein bisschen, ja, aus deutscher Sicht einfach schade, dass es da tatsächlich, ja, sie da Einzelkämpferin ist. Möglicherweise gibt es ja nochmal Wildcard-Chancen für die eine oder andere, das wissen wir ja jetzt noch nicht, aber ich glaube auch, dass man sagen kann, dass das genau auch das sein kann, was ihr liegt.
Es war ja auch so ein bisschen das ausgesprochene Ziel. Sie war ja oder hatte in der vergangenen Saison ihren Auftakt in Valencia, weil als das Premierenrennen hat sie mitgemacht, war da direkt auf dem Podium mit dem dritten Platz. Und da war es auf jeden Fall so, dass sie ja da
geiles
schon,
Rennen übrigens.
Geiles Rennen.
Weißt du aus eigener Erfahrung.
Absolut, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber da war sie ja hinter Laura Madsen und Lena Meissner Dritte, hatte schnellste Schwimmzeit, gute Wechsel gehabt und musste sich dann im Lauf so ein bisschen geschlagen geben, aber war dann über die gesamte Saison einfach komplett am Drücker, hat ja dann 4 Rennen hintereinander gewonnen und auch da einfach gezeigt, was sie für eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat. Auch mit dem 8. Platz bei der Ironman 73 Weltmeisterschaft hat sie ja zum Abschluss einer mega langen Saison einfach gezeigt, dass sie sich in der ja, Weltspitze etabliert hat und da komplett mit dazugehört. Deswegen war so dieser Wunsch, mal eine Wildcard für die T100 zu kriegen, so ganz nett. Sie musste ja auch leider die Rennen absagen, wo sie die Wildcard hatte, dadurch, dass sie jeweils krank war. Aber ist einfach so ein kompletter Verdienst einer Mega-Saison und einer richtig guten Entwicklung, dass sie jetzt da diesen festen Vertrag hat und für sie natürlich auch dann so eine gewisse Sicherheit als Profiathletin gibt.
Ja, ist ja jetzt auch ins Erdinger-Team gewechselt, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ne? Das ist natürlich nochmal, sagen wir mal, ja, erstens ist es sowieso irgendwie eine Art Ritterschlag, finde ich, in Deutschland. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass da sehr, sehr viel gemacht worden für den Triathlon. Und es kann kein Fehler sein, glaube ich, da, wenn man das möchte, wenn man Teamstrukturen haben möchte, wenn man auch Teil eines Teams sein will und nicht sagen will, ich will aber sowieso alles auf meine Kappe machen, dann ist man da natürlich nicht richtig. Aber wenn man sagt irgendwie so, ja, das finde ich gut, das liegt mir, dann ist das natürlich auch, du hast die Sicherheit angesprochen, ist das natürlich auch ein schönes Backup. Und zu dem, ja, was es jetzt eben bei der T100 gibt. Und ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, schade, dass sie die einzige Deutsche ist, aber eine mit Potenzial auf jeden Fall.
Eine mit Potenzial und es wird sehr interessant werden. Sie wird mit dem Start vermeintlich in Singapur, wer weiß, wann sie einsteigt, aber wenn alle Athletinnen und Athleten in Singapur einsteigen müssen, dann wird sie dabei sein. Ist es auch ihr Premierenrennen. Also sie war noch nie irgendwie beim Rennen der PTO dabei. Und umso spannender könnte es eigentlich werden, wie sie da direkt mit der Masse an hoher Qualität irgendwie umgehen kann. Aber wie man eben auch bei der Ironman 73 Europameisterschaft in Tallinn letztes Jahr gesehen hat, sie zuckt oder schreckt auch nicht irgendwie vor großen Namen zurück und läuft auch mal so ein Rennen komplett alleine von vorne, selbst wenn eine Katerina Matthew hinter einem ist und da versucht, den Sieg streitig zu machen.
Absolut. Und letztendlich kann man auch Männer- und Frauenfeld nicht miteinander vergleichen. Fakt ist aber auch, dass man hier auf jeden Fall jetzt mit Lucy Charles Barclay ist quasi die Katze aus dem Sack irgendwie vorne schwimmen. Wer ist da mit am Start? Wir haben Taylor Nipp, die unfassbar das dominiert hat. Ashley Gentle wird darauf brennen, da zu zeigen, dass sie doch die Miss 100
Kilometer, die PTO Queen,
die PTO Queen Miss 100 Kilometer ist. Julie Deron jetzt fest dabei. Flora Duffy sicherlich noch mit Umstiegs, sagen wir mal, Anfahrtsschwierigkeiten. Da erwarte ich auch echt viel, dass da kann noch ganz viel passieren. Und und dann ist es wie bei den Männern und bei den Hotshots haben wir die Kurzdistanzlerinnen oder Ex-Kurzdistanzlerinnen, die da für Furore sorgen können. Laura Madsen hat schon gezeigt, dass sie Siegpotenzial bei gut besetzten 73-Rennen hat. Ja, das ist spannend.
Also ich finde auch
Emma Pellen Brown hast du vorhin schon angesprochen.
Jetzt Emma Pellen Brown, genau. Els Wisser wäre auch noch mit dabei, wobei Els Wisser, finde ich, nimmt so eine kleine Rolle ein, vielleicht so der weibliche Sam Long zu sein. Also schwimmt nicht schnell, muss auf die Qualitäten beim Radfahren hoffen.
Ja.
Hat wahrscheinlich auch nicht ganz so die läuferischen Qualitäten, wie sie in Sam Long im Männerfeld hat, aber hat auch auf jeden Fall bewiesen, dass sie schnell laufen kann. Wenn so die Punkte zusammenkommen, könnte es schon weiter nach vorne gehen, wobei einfach so dieser Schwimmrückstand häufig dann doch nochmal zu groß ist. Aber so zwei der interessantesten finde ich schon, wenn man sich das so anguckt, sind Flora Duffy und Taylor Spivey, wie sie es halt wirklich schaffen, vielleicht außerhalb so einer olympischen Saison, wie es im vergangenen Jahr war. Da hatte man ja schon so den Eindruck, dass sie so gewisse Startschwierigkeiten hatten und so eher Richtung Ende der Saison wieder reinkamen, als sie sich vielleicht so an die Zeitfahrposition gewöhnt hatten und auch so dieses Gefühl hatten, wie es ist, sich alleine da über die Radstrecke zu pacen. Und deshalb finde ich es da extrem spannend, wie eventuell da wirklich so diese Entwicklung über den Winter hin in die neue Saison war und mit dieser vielleicht kleinen Spezialisierung Richtung der T100 und ob sie da noch weiter vorne mitkämpfen können, als es aktuell so der Fall war. Weil, also gefühlt würde ich sagen, entsprachen so die Ergebnisse, die sie teilweise gebracht haben, nicht so diesen Leistungsstand, den man von denen erwarten würde.
Ja, da gehe ich mit. Und deswegen wird das, hat das alles das Potenzial, unfassbar spannend zu werden. Es hat aber auch das Potenzial, unfassbar langweilig zu werden, wenn Taylor Nipp einfach so weitermacht, wie sie macht. Dann, dann müssen wir da uns dran gewöhnen, dass das einfach so bleibt. Aber weiß man ja aber eigentlich auch, dass es unterschiedliche Ambitionen gibt und dass Taylor Nipp auch keinem noch so großen Ziel aus dem Weg geht. Und ziemlich sicher, ich meine, so hat sie sich ja geäußert, auf Hawaii auch dabei sein will. Also von daher, da sind dann noch andere Rennen zu erwarten, sagen wir mal so. Das geht nicht über die T100.
Das geht nicht über die T100, da gibt es dann auch noch ein Quali-Rennen. Hat die Erfahrung auf jeden Fall, wie Hawaii gemacht wird, wie man auch auf dem Podium liegend ist, dann am Ende noch verpassen kann. Da wird sie wahrscheinlich schon ganz andere Ambitionen haben, wie du sagst.
Ja, war ja damals auch völlig aus der Unerfahrung heraus, sage ich jetzt mal so. Also ne, einfach noch nie länger als 20 Kilometer gelaufen am Stück. Solche Sachen, die fast unvorstellbar sind. Ne?
Auch 180 Kilometer auf dem Rad, wie sie da auf dem Rad saß. Also das sind ja wirklich Welten zu dem, wie sie jetzt im vergangenen Jahr unterwegs war.
Ja, beängstigend.
Ja, also das beängstigend, ja. Kann man so sagen, also absolut. Wenn du dir anguckst, wie sie da, also man hat sie ja gesehen so auf dem Rad, da hat man gedacht, okay, so mittleres Age-Grupper-Feld, so einfach wie sie drauf saß okay drauf, aber jetzt nicht irgendwie alles bis ins kleinste Detail eben betrachtet. Und da gab es und gibt es wahrscheinlich immer noch eine extreme Entwicklung. Und da würde ich auch sagen, dass so der Sieg auf Hawaii schon auch mit über ihren Namen geht.
Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir machen mal einen Deckel drauf auf die T100, denn da wird schon in wenigen Wochen werden wir sehen, irgendwie in welche Richtung sich das alles bewegt, wer dann so tatsächlich verpflichtet ist, wo zu starten und ob die ganze Serie den nächsten Sprung machen kann, das wird man dann alles sehen. Interessant ist zu diesem Zeitpunkt, finde ich, auch immer drauf zu gucken, so was gibt's noch für große Namen. Wer ist denn eigentlich nicht dabei? Ne? Wer hat sich andere Sachen vorgenommen? Und von ein paar Leuten weiß man es ja. Wir haben es heute auch schon kurz angerissen. Ich weiß gar nicht, auch kurz vor der letzten Aufnahme war noch nicht ganz klar, zum Beispiel bei Sam Laidlaw, wohin die Reise geht, ob er einer derjenigen sein könnte, der noch diesen Vertrag bekommt. Jetzt weiß man, nein, er hat ihn nicht unterschrieben, sondern er geht einen ganz eigenen Weg. Das hat er auf Instagram verkündet und hat auch nicht hier, also das Gegenteil von der Salami-Taktik gemacht, sondern hat gesagt, bitteschön, das ist, ab heute gibt's hier den Sam Laidlow Rennkalender, hat ein paar witzige KI-Bilder auch noch dazu gemacht und hat ist auch eifrig in den Kommentaren unterwegs dann letztendlich bei der Diskussion des Ganzen. Da lass uns doch mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht schon mal vorneweg, er hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, auf der einen Seite, dass Profi-Triathlet zu sein eine Riesenchance ist, aber gleichzeitig, er glaubt, dass es mehr Fokus und Konzentration braucht, um tatsächlich an die Spitze zu kommen, als das in der Vergangenheit war. Und die Spitze ist das, wo er hin will. Und das ist ein sehr schönes Zitat. Das werden wir ihm vielleicht am Ende des Jahres nochmal vorlesen und fragen, ob wie sehr das jetzt auch tatsächlich gestimmt hat. Rankings und Serien füllen vielleicht dein Konto, aber Titel erfüllen deine Seele.
Sehr schön.
Er ist ein Philosoph, Sam Laidlow.
Das ist schon fast philosophisch, aber ja, mit so einem Ranking-Gewinn stehst du vielleicht nicht so ganz in den Geschichtsbüchern wie eben mit einem Weltmeistertitel. Er hat es, glaube ich, im vergangenen Jahr schon gemerkt, wie hart es ist, dann auf Hawaii auf einmal irgendwie ferner liefen zu seinen eigenen Erwartungen ins Ziel trotten zu müssen. Ist in dem Sinne der Nizza Verteidiger, so der amtierende Weltmeister der Weltmeisterschaft in Nizza. Von daher hat er da auch nochmal so eine kleine Bürde und weiß ganz genau, was andere Athleten dahinter ihm ja versuchen werden. Ich glaube, er hat auch schon so ein gewisses Gefühl, wie die französischen Fans und die Nationen eben bei so einem Rennen hinter ihm stehen. Hat er auch schon deutlich zu spüren bekommen. Von daher ein ganz anderer Druck, der auf ihn lastet. Und wenn er sich da eben so als der Titelverteidiger des Rennens in Nizza erneut eintragen kann, glaube ich, ist so ein Ding, wo man mehr drüber spricht, als wenn er die Ironman Pro Series gewinnt.
Und genau deswegen hat er auch gesagt, wird er quasi die Serienwertung letztendlich nicht verfolgen. Also nicht so, dass es genau darauf abgestimmt ist, dann oben in der Serie zu landen. Aber trotzdem finde ich eine interessante Zusammenstellung seines Rennkalenders. Also da die beginnt und das ist auch ein früher Termin, aber auch absolut nachvollziehbar, am 30.03. beim Ironman Südafrika. Da soll's losgehen. Dann hat er am 5.04. die Challenge Sir Bani Yas, nennt man das so, ein neues Rennen in den Emiraten.
Macht das Konto voll.
Das macht das Konto voll. Wahrscheinlich nicht die Seele, aber das Konto macht so ein Rennen garantiert voll. Dann folgt der Ironman 73 Venedig am 4.5., am 18.5. Ironman 73 Aix-en-Provence, 15.9. dann die Ironman WM und am 9.11. die Ironman 73 WM, die er jetzt schon draufgeschrieben hat. Was ich auch sehr interessant finde, weil das ja in letzter Zeit, vor allen Dingen im letzten Jahr, und aber eigentlich auch schon davor mit den ganzen Wirren um, wann sind PTO-Rennen, kann ich dann überhaupt noch zur 73 WM und so weiter, ist es dieses Jahr, sagen wir mal so, es ist ja einfacher da für die europäischen Athleten zu sagen, irgendwie so am Ende der Saison, ja komm, ich mach noch die 73 WM, wenn ich denn qualifiziert bin. Das ist war im letzten Jahr natürlich nicht so mit Taub, oder das war ein ganz anderer Aufwand, den man da betreiben muss. Und trotzdem finde ich es interessant, dass er halt sagt, also er sagt ja damit im Grunde, dass er doppelt Weltmeister werden will.
Und überhaupt die Qualifikation für die Ironman 73 Weltmeisterschaft wäre für ihn so ein Novum. Noch nie war er bei der Ironman 73 Weltmeisterschaft am Start, geschweige denn, dass er sich dafür qualifiziert hat. Von daher auch ein ganz neuer Weg, auch nochmal so ein Ding zu sagen, okay, meine Saison ist nach Nizza nicht zu Ende, sondern ich will auf jeden Fall noch bis in den November reingehen. Ja. Mit dem Ziel November ist die Saison auch einfach wieder extrem lang, wenn man sieht, dass er halt im März jetzt schon in Südafrika einsteigt. Klar, hast du gesagt, hat er nicht so das Auge auf die Ironman Pro Series. Fällt auch einfach auf, wenn man sieht, er hat mit den Weltmeisterschaften dann zwei Langdistanzen und drei Mitteldistanzen. Das heißt, für das Gesamtranking wird ihm nach der Erfahrung aus dem vergangenen Jahr auf jeden Fall eine Langdistanz fehlen. Könnte er eventuell noch irgendwo unterbringen. Apropos unterbringen, da wäre halt auch die Frage, wenn man sich den Rennkalender anguckt, ob er sich so ein gewisses Hintertürchen für ein Rennen offen lässt, wie die Challenge Rot.
Genau, die ist am 6.7. würde quasi direkt reinpassen, nach seinen ersten 70-3-Auftritten und dann eben vor der WM in Nizza, würde es, also die Chance besteht, sagen wir mal so, ne? Der Termin ist da, es gab keine klare Absage dafür, wir kennen das aus Rot, da kommt die Verkündung dann irgendwann geballt, jetzt im Frühjahr und so weiter, da wird auch ein großes Geheimnis immer drum gemacht, wer denn da jetzt dann letztendlich die Namen sind, ist auch spannend in diesem Jahr, finde ich, muss man durchaus sagen, weil also der ein oder andere, der sich eben auf andere Sachen konzentriert, möglicherweise dann da keine Kapazität mehr hat, aber wenn man das jetzt in Rot hört, könnte ich mir auch trotzdem vorstellen, dass da jetzt geschmunzelt wird und das heißt, wenn ihr wüsstet, wen wir schon alles im Sack haben. Weil das, und da kommen wir gleich nochmal zu einem anderen Namen, das ist natürlich Magnus Ditlev, es Menschen gibt, die einfach da so große Erfolge gefeiert haben und sich feiern lassen konnten und gemerkt haben, was das auch für einen Impact hat, wenn man Rotsieger wird oder Siegerin, dass das sicherlich auch ja, bei der Planung dann der Saison eine Rolle spielen kann. Und bei Magnus Ditlev, jetzt sind wir schon bei ihm, ist es irgendwie im Prinzip ähnlich. Er hat gesagt in einem Instagram-Statement, er wird sich auf die Ironman Pro Series konzentrieren, was ja aber nicht bedeutet, dass er deswegen Rot außen vor lässt. Denn das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, ich mache auch jetzt nichts anderes mehr und mache auch kein Rot und das alles mache ich alles nicht, sondern er hat gesagt, er konzentriert sich auf die Ironman Pro Series, weil er unbedingt Ironman Weltmeister werden will. Das ist sein großes Ziel. Aber auf dem Weg gibt es ein Sommerhighlight.
Mal schauen, ob es Rot ist. Mit seinen beiden vergangenen Rennen ist es ja so, dass er auf jeden Fall auch als Titelverteidiger da ist, als derjenige, der die schnellste Zeit dort zweimal brechen konnte. Vielleicht hat er so ein bisschen dieses Rennen auf Lebenszeit dort, bis er dann endlich da geschlagen wird. Also ich glaube, als amtierender Sieger hast du immer noch mal andere Verhandlungsmöglichkeiten als eventueller Herausforderer. Aber so ein Rennen mit Ditlev, Laidlaw und dann könnte man eventuell auch noch Patrick Lange und zum Beispiel Jan Strattmann mit ins Spiel bringen. Da hätte man schon direkt vier richtig große Namen, die dort am Start sind.
Ja.
Und das macht dann schon dieses Männerfeld schon wieder extrem spannend.
Bei Patrick Lange kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Denn der hat ja eigentlich ganz klar immer schon wieder auch gesagt, er hat Rechnungen offen. Und auf den Rechnungen steht nicht Rot, sondern auf den Rechnungen steht Nizza, wo er halt eben es nicht geschafft hat, Sam Laidlaw zu schlagen. Und auf dem steht immer noch der Ironman Frankfurt, der ja wie verhext für ihn ist. Das war der Stand, den er im Winter auch bei der Selfish Night of the Year, bei der unserer Awardsverleihung auch da auf der Bühne auch gesagt hat. Ganz klar, er hat diese Rechnungen offen. Und bei ihm steht einfach der WM-Titel über allem auch. Und klar, es ist die Frage, was macht er auf dem Weg dahin? Aber ich glaube, ich weiß es nicht.
Nach vergangenem Jahr könnte man sagen, dass er auch mit Rot noch eine Rechnung offen hat. Aber
ja.
Also es ist extrem spannend. Bei Patrick Lange, finde ich, muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen gucken. Also wenn er da jetzt in dem Aufbau, er hat ja ganz klar gesagt, dass er den vierten Titel haben möchte. Damit würde er in Deutschland so dieses Alleinstellungsmerkmal dann haben. Aktuell teilt er sich die Position noch, was die gewonnenen Weltmeisterschaftstitel angeht. Wenn da beim Radfahren, denke ich, in Nizza in der Abfahrt weniger verloren geht als beim letzten Mal, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die, wenn er mit der Stärke aus Hawaii anreist, schwer wird, ihn zu schlagen.
Ja, ist auf jeden Fall mega in Reichweite. Also es war ja beim letzten Mal schon, ne? Also da konnte man ja schon sagen, okay, man kann sich ziemlich sicher sein, wenn das Rennen noch ein bisschen länger gewesen wäre. Und das ist ja das, was wir immer sagen bei Patrick Lange. Das ist ja dann, wenn er denn mal nicht gewinnt, dann kann man eigentlich immer sagen, okay, wenn das Rennen länger gewesen wäre, dann hätte er gewonnen. Weil der hört ja nicht auf. Einmal in Fahrt ist der bis im Ziel. Ist er einfach schneller als die anderen.
Ja, also da, genau, vierter Weltmeisterschaftstitel auf jeden Fall als Hauptziel der Saison, wie da der Fahrplan dann aussehen wird, ist dann noch so ein bisschen fraglich, aber wie du sagst, Frankfurt hat da auf jeden Fall noch eine Rechnung offen, die vielleicht irgendwann bezahlt wird, vielleicht im Kommen oder vielleicht in dieser Saison. Und mit Jan Strattmann hat man aber, denke ich, auch noch jemanden, der da recht interessant sein kann, gerade jetzt mit dem Rennen, mit dem er ja eigentlich die vergangene Saison dann so halbwegs abgeschlossen hat mit dem Ironman Barcelona. Da hat er ja auch schon direkt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Nizza geholt.
Ja.
Und das war ja so seine deutsche Premiere auf der Langdistanz. Vorher hat er schon ein Rennen gemacht, aber da hat er ja einfach auch schon bewiesen mit der Zeit, die er da im vergangenen Jahr hingelegt hat, dass er sich da auch, ich glaube, ist er jetzt zweit- oder drittschnellster in der besten Liste? Irgendwie so müsste es, glaube ich, sein. Auf jeden Fall hat er sich da ganz weit nach oben gespielt in Deutschland. Ich glaube, Dritter hinter Jan Frodeno und Patrick Lange ist er da, glaube ich, drittschnellster aktuell. Aber hat auch einfach gezeigt, dass er der Athlet ist, dem vielleicht so ein bisschen die Zukunft auch auf der Langdistanz gehört, wenn man es aus der deutschen Sicht so betrachtet.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch sein Einstieg, sag ich mal, auf die längeren, auch das war ja, hat ja auch immer so ein bisschen geholpert noch, ne? Auch ich sag mal, bevor er dann zu Björn Gesmann gekommen ist, war es ja auch irgendwie letztendlich waren auch erfolgreiche Rennen dabei, aber es ging viel auf und ab. Und ich habe so das Gefühl, dass er jetzt in einer ganz anderen Spur ist. So, ne? Und das hat dann auch ja der Ironman Barcelona, den er gewonnen hat, hat es ja auch gezeigt und vor allen Dingen auch in einer Bombenzeit den dann da hingelegt, ne? Dass quasi diese Learnings, die noch nötig waren, sozusagen von seinen ersten Langdistanzauftritten, dass er das immer besser in den Griff bekommen hat. Und im Moment kann man einfach sagen, da läuft es einfach bei ihm offensichtlich. Ne? Ich meine, der hat grüßt schön aus dem Trainingslager, also verletzungsfrei kann er sich vorbereiten. Ich habe da schon mal so aber nein, das will ich nicht jinxen, aber so, er wirkt so, als wenn er sofort loslegen könnte, ne? Als wenn sofort Südafrika kommen könnte. Aber nein, das ist es nicht, ne? Das ist, wie gesagt, das braucht er nicht. Es ist quasi wie gemalt dafür, dass er quasi seinen ersten Peak im Sommer dahinlegen kann und dann schauen kann, was so noch da rum passiert, in Rot wirklich sich mit den Besten messen, um dann sie letztendlich dann bei der WM wieder zu treffen.
Ja, so eine frühe Qualifikation bringt einem halt einfach alle Möglichkeiten und die Ruhe, die Saison zu beginnen. Ich meine, mit Wilhelm Hirsch und Dominik Sovea und auch Andreas Dreit sind auch einfach noch mehr Deutsche schon für Nizza qualifiziert, haben komplett die Ruhe, sich darauf vorzubereiten. Aber es ist dennoch, glaube ich, sehr spannend, wer außerhalb der aktuell Qualifizierten und von denen, wo wir ausgehen, dass sie sich qualifizieren, wie eben Jan Strattmann, nicht Jan Strattmann, sondern Patrick Lange, der ist auch nur noch, der muss sich gar nicht
qualifizieren. Nee, der ist qualifiziert.
Der ist qualifiziert, ja. Okay, aber er wird trotzdem, er wird trotzdem in Nizza sein. Aber wenn man dann eben schaut, welche Deutschen könnten sich eventuell noch qualifizieren, wen gibt es da, die da eventuelle Chancen haben und die man auf dem Radar haben müsste?
Ja, gibt es auf jeden Fall noch welche, ne? Mit einem hast du auf Hawaii oder wir alle auch viel zu tun gehabt, Finn Große-Frese, der tollen Aufschlag gemacht hat, irgendwie letztendlich auf der Langdistanz und sich nicht gescheut hat, auch große Worte auszusprechen und zu sagen, er will Top 10 machen da bei seiner Hawaii-Premiere, der sich nicht weggeduckt hat und gesagt hat, so, ja, das ist mal in die Hose gegangen, das hat nicht funktioniert, der aber trotzdem, ein so großes Talent ist, dass sein neuer vor Hawaii ist es auch dazu zu kommen, dass er bei Björn Gesmann trainiert, sein neuer Coach von ihm sagt, die Daten, die sie gewonnen haben durch Leistungstests, die sie gemacht haben, hätten ihn schwer beeindruckt und das wäre sehr, sehr, sehr schwer. Es kam bisher nicht oft vor in seiner Coaching-Laufbahn, dass ihn Leute beeindruckt haben und das ist bei Finn Große-Frese der Fall. Und das ist, wie gesagt, in Anführungszeichen nur das Radfahren. Dazu kommt eine sehr gute Schwimmleistung, die ihn in eine Position bringt, wo er danach nicht, wenn es gut läuft, alleine unterwegs sein muss, sondern wo er quasi, wenn er das schafft, da große Teile des Rennens in Reichweite zur Spitze zu verbringen. Ja, und da muss man es ins Ziel bringen, ne?
Was meinst du, was bei so einem Athleten wie Finn Große Fräse, du sagst jetzt, dass er da ja mega Werte oder Björn mega Werte sieht. Was ist so diese große Herausforderung für Björn, wenn du so einen Athleten wie Finn Große Fräse vor dir hast?
Ich hab mit Björn darüber gesprochen und er hat gesagt, es ist zum Beispiel, wenn du den jetzt mit Jan Strattmann zum Beispiel vergleichst, ne, der schon sehr, der auch ja schon länger Profi ist, auch schon Auf und Abs schon erlebt hat, mit Verletzungen umgehen musste, der aber weiß, was es heißt, Sponsoren zu haben, Sponsoren zu bedienen auch, ne? Ich meine, jetzt hat er seine eigene Merch-Kollektion rausgebracht und so weiter und so fort, ne? Ist gesponsert von einem Trainingslageranbieter, wo er quasi letztendlich das zu seinem zweiten Zuhause machen kann. Er ist jetzt wieder in Deutschland, wird aber dann da auch wieder hinfahren und da trainieren. Das ist die eine Sache. Den musst du quasi ja dann da vorbereiten und musst genau auf den Punkt. Bei Finn ist es glaube ich so, dass da ganz andere Herausforderungen warten. Er studiert noch. Er hat da wohl ein ziemlich strammes Programm auch, macht das auch ernsthaft, ne? Und das halt unterzubringen, halt Profi-Triathlet zu sein und gute Studienleistung zu bringen, beinhaltet halt auch, dass für ihn zum Beispiel dieses Jahr überhaupt gar kein Trainingslager geplant ist oder in Frage kommt, weil es auch alleine schon auch, von ganz anderen Voraussetzungen er da ausgeht, ne? Und nicht irgendwie mit großen Markennamen auftrumpfen kann und sagen kann, jawohl, meine Saison ist quasi schon bezahlt, jetzt muss ich nur noch die Rennen nach Hause bringen. Das Gegenteil ist der Fall. Und das ist eben die eine Seite. Und weil du ja nach Coaching-Sachen gefragt hast, ist es, glaube ich, da Aufgabe des Trainers, ihn quasi dahingehend zu lenken, dass auch dieses Fokussierte da reinkommt, dass man auch nicht alles machen kann und jeder Aufbau sinnvoll ist, ne? Sondern dass man auch sich das irgendwie durch die Saison jetzt überlegen muss, was kann ich machen, was kann ich aus meinen Möglichkeiten machen und wo soll uns das hinführen? Und ich glaube, das ist so die es ist ein viel, viel gebrauchtes Bild, aber es ist der Rohdiamant,
der geschliffen werden muss.
So ist es.
Absolut. Aber da hat Björn Gesmann ja wirklich zwei Pferde im Rennstall, die vielleicht nicht unterschiedlicher sein können, dennoch beide extreme Möglichkeiten mitbringen und vielleicht Richtung Nizza dann wirklich richtig Freude machen. Das große Ziel von Finn ist es auf jeden Fall auch wieder bei der Langdistanz-Weltmeisterschaft mit am Start zu sein. Nachdem es auf Hawaii in einigen Punkten nicht ganz so funktioniert hat, glaube ich, ist er schon so derjenige, der da ganz schnell mit der Hufe scharrt. Ich hatte ihn ja da auf Hawaii auch schon kennengelernt. Da bringt er wirklich viele Sachen mit. Gerade wenn Björn sagt, dass da die Ergebnisse so vielversprechend sind, ist es dann schon eine Sache, ja, alle Werte in die richtige Richtung zu lenken und da den Diamanten vielleicht gar nicht so wettkampfmäßig komplett zu schleifen, sondern auch so die ganzen Sachen, die eben außen sind, wie du sagst, dass man den Fokus hinkriegt, dass man da vielleicht die renntaktischen Sachen hinkriegt, das sind alles so Punkte, die Finn vielleicht noch nicht so hundertprozentig mitbringt. Man muss ja auch sagen, er ist ja erst seit 2023 Profi und das sind alles Sachen, die eben ein komplettes Learning mit sich bringen.
Ja, und aber was ich daran auch so faszinierend finde, ist, dass er eben dann, ich meine, klar, jetzt hat es halt nicht geklappt und so, und aber dass er einfach auch sich traut, das dann zu sagen, ich will da vorne mit dabei sein, so, ne, deswegen mache ich das ja hier, so, ne, und ich traue mir das auch zu, so, das, ey, ich finde das sympathisch, also ich finde das auch nicht überheblich oder so, sondern das ist halt einfach so, ey, ich meine, wenn du zu zögerlich bist, dann wird das auch nichts.
Ja gut, er kennt ja seine Werte auch, weiß ja auch ungefähr, was die anderen haben, also wenn man erstmal so die Werte mitbringt, dann kann man, glaube ich, schon so reden, gerade wenn man so jung ist, bringt einem wahrscheinlich auch so Selbstvertrauen, da irgendwie zu kuschen, weil es große Namen sind, bringt ihm auf jeden Fall nicht dahin, dass er ganz oben steht. Ist dann halt wirklich so die Frage, wie die Umsetzung später ist oder wie es ihm gelingt. Aber das sind auf jeden Fall so Punkte, die man da mitnehmen muss. Mit einer ganz anderen Situation oder ganz anderen Grundvoraussetzungen kommt ja zum Beispiel ein Florian Angert daher. Also Florian Angert, der beste Deutsche in St. George bei der ersten Weltmeisterschaft, die außerhalb von Hawaii stattgefunden hat. Und ja, dann, sag ich mal, die Weltmeisterschaft auf Hawaii lief auch nicht so hundertprozentig mit der Zeitstrafe und dann gab es einen Trainerwechsel und seitdem ging es ja eher, ging er durch ein tiefes Tal, das gefühlt immer noch andauert. Wobei man
das
kann sagen,
man sehen, ja.
Genau, es ist vielleicht so Ende der Saison, dann kann das Tal durchschritten sein, aber er braucht jetzt, wie er im Podcast mit unserem Kollegen Jan erklärt hat, so diesen Punkt, dass er halt irgendwann auch mal Ergebnisse liefert.
Ja, dass er auch ein gutes Gefühl wieder dafür bekommt. Spannend war dabei, ich habe ihn getroffen in Nizza bei der WM, wo er als Betreuer quasi dabei war, und habe ihm auch gesagt, so, wie sieht's aus bei dir und so, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, so, ja, ich muss jetzt einfach hier einen Schlussstrich ziehen unter die Saison. Also nicht immer noch weiter versuchen und nochmal versuchen, irgendwie noch den Anschluss zu kriegen. Denn das hätte ja immer noch im Raum gestanden. Versuche ich nochmal eine späte Langdistanz und so weiter. Und zu sagen, okay, wir müssen einfach nochmal jeden Stein umdrehen und ganz von vorne anfangen. Ne? Und nicht, also dahingehend vorne anfangen, alles nochmal wirklich überprüfen und wirklich irgendwann rausfinden, woran es liegt. Ne, weil, also das hat er die ganze Zeit gesagt und auch da wieder gesagt, hat er gesagt, eigentlich von dem, wie er trainiert und was er da für Werte hat und was sie besprechen und was sie sich vornehmen, gibt es keinen Grund für diese Ergebnisse, die er eingefahren hat. So. Aber es war dann tatsächlich so, auch in den Rennen, dass er das mental dann einfach nicht mehr den Biss hatte, den man dann braucht. Und dann kam auch noch Pech dazu, wie in Frankfurt, da wo er dann auch noch der Sturz dazu kommt und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist sowas wie ein Cut in dem Fall richtig, richtig gut. Und zu sagen, okay, wir fangen jetzt nochmal neu an. Also es bleibt bei seinem Coach, Utz Brenner, dem vertraut er weiterhin und sagt irgendwie so, das in diesem Team wollen wir es schaffen. Und wenn ich es richtig sehe, hat er angekündigt, dass er einen frühen Versuch starten will für die Quali. Früh wird auch auf Südafrika hinauslaufen, kann man eigentlich ziemlich sicher sagen, wie bei Finn Große-Frese übrigens auch. Und das ist natürlich eine schöne Situation für Südafrika. Da werden viele, glaube ich, versuchen, ihre Chance zu nutzen. Dann wird es natürlich wieder eng vorne auf dem Podium, das ist klar. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, beide Athleten, wenn die einen guten Start haben, sowohl Finn als auch Florian, sind ja durchaus Kandidaten, die da auch auf dem Podium landen können und die wirklich auch die Quali da klar machen können. Das kann, also Florian Angert ist auch ein guter Schwimmer und ist auch ein richtig guter Radfahrer. Und das kann beides in Südafrika echt zum Faktor werden. Also klar, kann natürlich auch immer sein, dass in Südafrika das Schwimmen ausfällt oder ganz kurz nur ausfällt und keinen Einfluss mehr hat. Aber jetzt, also aus der Sicht würde ich ja fast sagen, man würde sich ja wünschen, dass es mal wieder wirklich in voller Länge stattfindet, weil dann ist es auf jeden Fall auch schwer. Und die Radstrecke da kann natürlich auch richtig unbarmherzig sein. Ne? Wenn das windig ist, dann hast du viel mit Gegenwind dann dazu. Und da musst du schon wirklich, glaube ich, auch ein spezieller Charakter sein, um dich dann da durchzubeißen. Und wenn ihnen das gelingt, dann sind das wirklich Kandidaten, die denen da viel zuzutrauen ist. Also ja.
Südafrika bringt natürlich auch so ein bisschen diesen Bonus mit, dass es die afrikanische Meisterschaft ist. Das heißt, es gibt auf jeden Fall zwei Plätze mehr als beim normalen Ironman-Rennen oder sogar drei, je nachdem. Aber es sind halt 5 Plätze für Männer und Frauen. Das heißt, es ist schon mal eine relativ gute Wahrscheinlichkeit im Verhältnis zum normalen Rennen, dass man sich da qualifiziert oder die Plätze werden weiter nach hinten gereicht. Deswegen kann es auf jeden Fall schon eine sehr gute Chance sein. Ansonsten könnte halt sein, so ein frühes Rennen wäre zum Beispiel auch noch der Ironman Lanzarote, wenn man es so ein bisschen sieht, ist halt Mitte Mai, bringt dieses Jahr 3 Plätze für Männer und Frauen mit. Finde ich jetzt so eine interessante Sache, wenn man dann von den Männern so Richtung den Frauen guckt. Ich meine, Anne Haug, Laura Philipp muss sich nicht qualifizieren, aber ja. Anne Haug braucht mindestens eine Validierung. Beide haben, wie wir gesagt haben, keine, ja, T100-Tour oder keinen T100-Vertrag vor der Brust. Das heißt, die haben auch alle Möglichkeiten, die ihnen da in der Saison geboten werden.
So ist es. Ich gucke hier gerade nochmal auf mein Telefon. Wir haben bei beiden angefragt, ob es schon was zu verkünden gibt für die Saison. Gibt es bisher offensichtlich noch nicht. Von daher bleibt uns nichts anderes, als zu spekulieren, wohin die Reise geht. Ich finde, bei Laura Philipp ist es einfacher, würde ich mal sagen, weil da ist natürlich klar, eigentlich, dass die Titelverteidigung ansteht. Sie will das auf Hawaii beweisen. Das ist klar. Welchen Weg sie dahin auch immer nehmen will, ist ihr überlassen. Als Weltmeisterin kann sie, wird sie offene Türen einrennen bei den Veranstaltern. Jeder wird sie dabei haben wollen. Das ist kein Problem. Das wird sie sich maßschneidern können. Da wird es wie bei allen, die das Glück hatten, den Titel zu holen, wird es so sein, dass es gar nicht so einfach ist, quasi diesen Switch wieder zu schaffen. Ich glaube, das hat sie auch neulich irgendwann mal gesagt, sie ist froh auch wieder, und Patrick Lange hat das auch gesagt, froh auch, dass es jetzt so schön das alles war, dass es jetzt mal wieder das Athleten-Ich mal wieder wichtig wird, ne? Und dass immer wieder klar ist, die Saison läuft schon, ne? Die ganze Vorbereitung und so. Das ist alles Teil dessen, Teil des großen Plans, der dann irgendwann im nächsten Titel und in der Titelverteidigung ändern soll. Also das ist bei Laura Philipp. Keine Ahnung, welchen Weg sie dann da wählen will.
Bestzeit beim Ironman Hamburg. Könnte sein. Ich finde, Ironman Hamburg liegt so für die,
ja.
Wenn man sich anguckt, welche Athletinnen eben noch diesen T100-Vertrag nicht angenommen haben, ist der Ironman Hamburg noch mal interessanter geworden. Katrina Matthews, Anne Haug, Laura Philipp. Also man könnte in Hamburg wirklich ein mega Feld hinkriegen.
Taylor Nipp muss auch validieren.
Absolut, Taylor Nipp. Und den Vorteil, was Hamburg mitbringt, ist die Europameisterschaft für die Profifrauen. Das heißt, es gibt auch 5 Startplätze für die Frauen. Und es ist vom Zeitpunkt her auch noch so gelegen, dass er... Ja, man hätte vielleicht noch so die Chance, hinten was ranzuhängen, auch nicht mehr viel, aber es ist so ein Zeitpunkt, der mit dem 1.6., also mit dem 1. Juni schon eigentlich ziemlich gut liegt. Man kann vorher so 1-2 Mitteldistanzen gemacht haben, die auch schon europäischen Boden hatten, mit zum Beispiel Venedig, Jesolo, Aix-en-Provence, Kraichgau. Ja. Aix-en-Provence und Jesolo wären dann beides auch noch welche für die Pro Series, sodass man da Punkte sammeln kann. Also eigentlich eine optimale Platzierung, wenn man nicht direkt mit der Langdistanz in Südafrika reinstartet.
Ja, das ist genau, das ist der eine, aber es gibt natürlich da auch noch den Ironman Texas, der die Nordamerika-Meisterschaft ist, ne? Der ist im April, am 26. April. Das ist natürlich auch noch ein Kandidat für recht früh, ne? Sagen wir mal so. Und möglicherweise splittet sich das dann so auf. Also es wird auch welche geben, vielleicht, die sagen, okay, ich versuch's in Texas, wenn es nicht geklappt hat, dann schauen wir mal, vielleicht ist dann Hamburg noch eine Option. Kann ja auch sein. Oder wie du auch gesagt hast, wenn man auf die Serie schielt und sowieso mehrere Langdistanzen braucht, auch dann könnte das eine Option sein. Also ja. Aber bei Anne Haug, weil der Name gefallen ist, bin ich tatsächlich wirklich echt sehr, sehr, sehr gespannt, ob es ihr gelingt, diese Pechsträhne einfach abzuschütteln, die sie hatte, gesundheitlich, materialtechnisch, da ist so viel zusammengekommen im vergangenen Jahr, von dem wir ja auch noch gar nicht alles wissen. Also, und sie auch gesagt hat, dass will sie für sich behalten, was wirklich der Grund war für ihren Gesundheitszustand, der sie fast ans Karriereende geführt hätte. Das ist die große Frage für mich dieses Jahr. Was macht Anne Haug?
Da steht auch so ein bisschen die Titelverteidigung in Rot, steht da auch so ein bisschen aus.
Ja, bei Anne Haug ist ja tatsächlich, es ist ja wirklich alles möglich. Von einer neuen Weltbestzeit und die erste Frau, die Stundenmarke knackt.
8 Stunden.
Ja, natürlich.
Bei der Stunde wäre sie ganz schön schnell, ja.
Die erste Frau unter 8 Stunden werden könnte, sie ist dem so nahe gekommen, wie man vor ein paar Jahren das noch nicht für möglich gehalten hat. Möglicherweise ist das eins ihrer Ziele. Vielleicht will sie aber auch, sie will offensichtlich nicht bei der T100 nochmal neu angreifen. Wir werden es sehen. Hawaii, wissen wir, hängt ihr Herz nicht so dran unbedingt. Aber natürlich an der Titel, also an dem Titel schon, aber nicht unbedingt an der Location. Man wird sehen.
Wobei man da vielleicht auch, ohne das zu doll zu werten, es vielleicht ihr letztes Hawaii-Rennen sein könnte, was altersbedingt möglich ist. Also ich meine, sie ist 42, das nächste Mal, je nachdem, wie es eben, in welche Richtung es ausschwenkt mit den Ironman-Weltmeisterschaften, bedeutet es, dass er auch erst wieder in 2 Jahren ist. Sie wird dieses Jahr, also 83er Jahrgang ist sie, das heißt.
Genau, sie hatte gestern Geburtstag, wenn ich es richtig sehe.
Dann
alles Gute nachträglich,
Anna. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau, also dann ist sie jetzt 43 geworden.
42
geworden, ja. Genau, so rum. Ja, nichtsdestotrotz würde es bedeuten, dass sie da dann 2 Jahre älter ist. Also, ja, muss man vielleicht dann auch aus der Sicht der Athletin vielleicht auch schon ein bisschen darüber nachdenken, als dass man immer wieder von Weltmeisterschaft zu Weltmeisterschaft denkt, sondern das sind dann schon wieder kleinere Schritte, die Anna Haug vielleicht gehen muss und da die Überlegung mit Hawaii auch nochmal eine andere Rolle spielt, als wenn man Finn große Fräse hat und vielleicht noch 20 Mal Hawaii vor sich hat, so ungefähr.
Das Spannende bei ihr ist ja, dass sie, als sie letztes Jahr im Podcast bei uns, und man hat es auch aus den Interviews so ein bisschen rausgehört, vor der WM, hat sie öfter mal fallen lassen, dass quasi die Weltbestzeit so das Letzte war, was ihr noch gefehlt hat. Und dass sie im Prinzip alles erreicht hat, was sie erreichen konnte auf ihrer Karriere, vor allen Dingen jetzt dann auch auf der Langdistanzkarriere. Dann am Ende schon nach einer sehr erfolgreichen Kurzdistanzkarriere, auch wenn die Goldmedaille nicht dabei war. Da wollen wir mal nicht zu kritisch werden, das geht auch nicht immer. Nein, aber was ich sagen will, mir hat bei dem einen oder anderen Interview habe ich dann schon gesagt, oh mein Gott, jetzt sagt sie gleich und ich höre auf nächstes Jahr, weil es sich anhört so, und jetzt habe ich das noch erreicht und das war so das Letzte, was ich noch erreichen wollte. Und das ist halt eben die große Frage. Was will sie noch erreichen? Was will sie jetzt in diesem Jahr erreichen? Und ehrlich gesagt, macht mich das auch so ein bisschen nervös, dass man da noch nichts gehört hat. Schauen wir mal, in welche Richtung das geht.
Da denke ich immer so ein bisschen als Athlet, oder wobei ich habe es auch nicht so gemacht, aber es ist immer so die Frage, wie man oder mit welchem letzten Rennen man eventuell aufhört, oder? Habe ich immer so, das ist so vielleicht so diese romantische Sicht auf den Sport, dass man natürlich auf seinem Karrierehöhepunkt oder mit einem Sieg oder mit einem Podium aufhört. Jetzt können wir nicht sagen, wie sie den Winter durchtrainiert hat, auf welchem Leistungsstand sie aktuell ist, aber so als Anna Haug würdest du sagen, ja, lieber aufhören mit dem Sieg, egal bei welchem Rennen, aber dass man eben nochmal ein Rennen macht, da ganz oben steht, für sich zufrieden ist und dann Schluss macht, oder sagt man, okay, ich habe letztes Jahr, also gesundheitlich ist es so, ich weiß nicht, ob ich auf diesen Stand wieder zurückkomme, ich habe Challenge Rot mit der Weltbestzeit gewonnen, natürlich fehlen mir irgendwie 2:38, um nochmal eine krassere Marke ins Zeitentableau zu hämmern, aber mit dem, was dann alles kam, oh, fällt es mir schwer, dann nochmal richtig Fuß zu fassen.
Ja, also ich glaube auch nicht, also wenn man jetzt so guckt, was sie ja so übers Jahr oder jetzt über den Jahreswechsel, sagen wir mal so, hat sie auch mit Sponsoren und so weiter und hier, wir wollen angreifen und so weiter, ne, wir wollen noch was rausquetschen und so, das hat sie schon gesagt, also das hört sich für mich auch nicht an, als wenn jetzt der nächste Post ist, nee, lass mal, ich habe genug, so, ne. Von daher, ich bin mir bei Anne, bin ich mir da wirklich unsicher, weil sie sagt ja immer, den Antrieb, also das ist ja immer, das tragen wir ja nur von außen immer an sie ran, ne? Für sie ist das ja sonnenklar. Sie macht unheimlich gerne Rennen und misst sich mit anderen und will die Beste sein. Und solange sie das kann, und das kann sie ja offensichtlich, weil ich meine, das ist ja wenige Monate her, dass sie eine Leistung abgeliefert wie zu niemals irgendjemand zuvor. Ne, das ist ja trotz allen Missgeschicken, die sie sonst hatte, ist das ja nicht weg. So, ne? Das ist ja da. So. Und von daher ist das was, bin ich wirklich gespannt. Also, ja, Spekulation, was in welche Richtung das geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich da denkt, so, das wäre ja doch was, wenn ich die erste Frau wäre, die unter 8 Stunden bleibt.
Unter 8 Stunden und Weltmeisterin auf Hawaii und dann ist...
Und dann ist Feierabend. Dann vielleicht, ist Feierabend. Ja, vielleicht. Also. Dann gibt es noch ein Eis. Das ist auch für immer hängen geblieben, dass sie gesagt hat, so, was machst du jetzt noch irgendwie so? Ich glaube, ich esse ein Eis. Das war alles, was sie quasi wollte, nachdem sie Weltmeisterin geworden ist.
Ja, sehr
schön.
Es
soll sich nichts ändern, hat sie gesagt. Ja.
Hat sie auch gut hinbekommen. Also größtenteils, muss man sagen.
Ja. Sie ist nur besser geworden noch. Das muss man auch so sehen.
So auf jeden Fall, ja, ein absolut stimmiger Ausblick auf deutsche Athletinnen und Athletinnen, was so die Langdistanz und Mitteldistanz angeht. bringt, wie wir gesagt haben, ganz viel Spannung auf vielen Ebenen mit. T100 hatten wir letzte Woche und diese Woche besprochen. Wenn man jetzt eben auf die ganzen Athletinnen und Athleten guckt, die nicht bei der T100 da sind, glaube ich, kann es bei vielen Ironman-Rennen oder eben auch Challenge Rot extrem spannend werden, was da noch so an Konstellationen zustande kommt, weil einfach auch Weltklasse-Athleten neben dran sind. Und ich glaube, wir können so langsam wirklich sagen, dass wir uns richtig auf die Saison freuen.
Auf jeden Fall. Und jetzt wissen wir auch, an was wir sind. Also wie gesagt, ich glaube, das wird so der Gegenstand der nächsten Wochen, dass ich das noch mehr den Sam Laidlaw machen und dann ihren Rennkalender verkünden. Dann wird irgendwann das Feld in Rot klar sein. Und dann haben wir langsam aber wirklich auch mal Klarheit, wer sich wo misst und wer welche Serie angeht und bei wem es alles ganz anders kommt, als man gedacht hat.
Es gibt ja noch einige große Namen.
Ja, es gibt also, ganz viele, über die wir noch nicht gesprochen
Daniel
haben.
Daniel Beckegaard zum Beispiel, wenn man den nimmt. Also es gibt ja schon wirklich noch eine Handvoll Athleten mindestens, die wir nicht besprochen haben, die große Namen haben, die
absolut
interessant sind.
Aber wir müssen ja auch in den nächsten Wochen noch was zu erzählen haben. Jetzt haben wir schon wieder lange genug gequatscht. Ich glaube, wir machen mal für heute mal einen Deckel drauf, oder?
Wir machen den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.